Moin aus Hansburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Paulik und ich stelle ihr Fragen, die ihr auch stellen würdet und Fragen, die ihr euch nicht traut zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Frist bis morgen. Man nimmt bald endendes All-You-Can-Eat-Angebot noch wahr.
Hm. What? Frist oder Friss?
Frist bis morgen.
Okay, so.
Ja,
Frist bis morgen verstanden.
Frist. Ich wollte ja nur Frist raus und dann über was ganz anderes sprechen mit euch, weil die Frist bis Weihnachten nimmt ja auch Fahrt auf.
Mhm.
Und zum Jahresende.
Hast du schon Geschenke gekauft?
Nichts.
Gar nichts?
Nichts. Aber ich finde ja, das Besorgen ist ja oder Organisieren ist ja meistens dann recht fix gemacht. Man stolpert ja immer über das Planen. Und Pläne habe ich. Gut, aber.
Und wie sehen die Pläne aus? Du hast auch 20 Minuten pro Folge, wir müssen die auch irgendwie füllen.
So. Naja, also ich habe die in so einer Liste.
Deine Pläne.
Mhm.
Excel? Für die Feiertage oder wofür jetzt?
Nee, die für Geschenke.
Ach, für da Geschenke. Steht drin Mareike, ja. Doppelpunkt.
Hm. Ja, ihr seid noch so ein kitschiger Punkt, aber da habe ich auch Ideen. Also da stehen auch schon
Das glaube ich dir sogar, weil ich glaube, darin bist du sogar gut.
Mhm.
Aber die Fußmatte, ne, war das letztes Jahr?
Mhm, kann sein, ja.
Und das ist, ey, da habe ich mir so, finde ich schon die Latte recht, also ist jetzt ein bisschen Selbstlob, aber habe ich mir die Latte relativ hochgelegt, finde ich. Schon
ja,
cool
das
irgendwie.
Stimmt.
Die ist richtig cool. Ja, das Bild vorher war auch gut. Was haben wir damit eigentlich gemacht?
Weggeschmissen.
Nein, das war super, das haben wir weggeschmissen. Nein, das hing ja total lange. Und dann haben wir das aber jetzt steht es, glaube ich, tatsächlich gerade irgendwo in der Abstellkammer, aber es ist noch da.
Ja, insofern, da bin ich immer kreativ gefordert. Da kann ich nicht einfach einen Gutschein basteln bei euch. Da muss ich ja irgendwas liefern.
Das stimmt.
Deswegen ist gar nicht so einfach. Ja. Insofern gar nicht so einfach.
Ansprüche ist eine gute Überleitung.
Ansprüche auf Geschenke, nee, macht auch keinen Sinn. Auf jeden Fall, worüber wir sprechen möchten, sind noch schnell so Last-Minute-Übertragungen. Das soll unser Thema sein. Und dann sprechen wir ja wahrscheinlich schon so nicht über Fußmatten, sondern über zum Beispiel Immobilien, die man noch so zum Beispiel übertragen könnte.
Ja.
Und die für mich spannende Frage, wenn man jetzt so gerade auch diese ganzen erbrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten so schaut, ist es überhaupt der 31.12., sag ich mal, ist das jetzt so ein fixes Datum, wo man sagt, okay, da habe ich noch mal so einen strategischen Punkt, wo ich jetzt in diesem Jahr noch was Cleveres machen kann? Oder ist es eigentlich egal, welchen Zeitpunkt ich jetzt erwische mit der Cleverness?
Ich habe vorhin jemandem zugehört, der am Telefon gesagt hat, jetzt haben Sie mit ganz vielen Worten sehr wenig gesagt.
Hat er es zu dir gesagt?
Nein, nicht so. Aber ich fand das richtig gut. Hat mir gefallen, der Spruch. Also, weil ich könnte jetzt, du hast sehr viele Worte verwendet, ja, um zu fragen, ob der 31.12. eigentlich irgendwie ein wichtiger Punkt ist.
Ja.
Also, ob es sozusagen einen Cut gibt am 31.12.
Ja.
Und die Antwort ist eigentlich einfach nein.
Okay, dann ist die Folge wahrscheinlich jetzt Folge so gesehen beendet.
Ja, nee. Also, der 31.12., wir kommen auf das Thema, weil solche Fragen natürlich immer wieder gestellt werden im Rahmen der Beratung. Wenn es so um Fragen zur Übertragung geht, muss ich das in diesem Jahr noch machen, damit irgendwie das volle Jahr mitzählt. Und das ist nicht so, sondern es kommt, je nachdem, über welche Frist wir reden, weil es gibt ja unterschiedliche Fristen, also zum Beispiel eine schenkungssteuerliche, zum Beispiel eine Pflichtteilsergänzungsfrist oder aber auch die 10 Jahre Behaltensfrist, bevor dann eine Verarmung des Schenkers nicht mehr relevant ist, also bevor der Leistungsträger gegebenenfalls zugreifen kann. Die hängen alle nicht am 31.12.
Das ist nie das Kalenderjahr, ne?
Sondern es geht aus und da witzigerweise von unterschiedlichen Zeitpunkten. Also da gibt es nicht den einen Zeitpunkt, sondern schenkungssteuerlich ist es ein anderer als der pflichtteilsrelevante Zeitpunkt und auch der Zeitpunkt, wenn wir von einer Übertragung sprechen, wenn die 10-Jahresfrist bei Verarmung des Schenkers losgeht, ist auch nochmal ein anderer. Die Frage ist, wie kommen wir so rein in das Thema, dass auch die Hörer jetzt verstehen, wovon ich rede?
Also, aber das ist ja wild, weil dem steht ja ein Schenkungsvorgang
genau. Und gegenüber.
Ja.
Also ich schenke jetzt ein Haus, so. Und du sagst diese verschiedenen Aspekte, also Schenkungssteuer, ich könnte doch, habe es verschenkt, aber werde später arm, kann ich da was machen? Und diese Pflichtteilsthematik, also diese drei Themen,
genau.
Müssen wir, glaube ich, ja. Nochmal gleich gesondert
genau.
Angehen.
Ja.
Aber alle haben ja den gleichen Schenkungsvorgang zum
genau.
Ursprung. Und trotzdem laufen diese Jahre anders.
Genau, also ich habe in allen das drei ja Fällen eine 10-Jahresfrist,
ja.
Die irgendwie entscheidend ist. Also das eine ist, Schenkung innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren werden immer zusammengerechnet für die Erbschaft und die Schenkungssteuer. Das heißt, versterbe ich nach 9 Jahren, ist dieser Übertragungsvorgang nach voll drin in der Schenkungssteuer.
Es reduziert sich also nicht.
Reduziert sich nicht, genau. Keine anteilige Reduzierung.
Aber wann fangen denn die 10 Jahre an?
Die 10 Jahre fangen an, und das ist sozusagen der Best Case an der Stelle. Die 10 Jahre fangen an, wenn die Bewilligungserklärungen abgegeben worden sind, also im Normalfall der Überlassungsvertrag beurkundet worden ist.
Also beim Termin bei euch,
ja.
Hier.
Mhm. Beide haben unterzeichnet, der Vertrag ist wirksam, dann läuft die 10-Jahresfrist.
Mhm.
Das ist der erste Zeitpunkt. Das ist sozusagen auch der früheste Zeitpunkt. Vorher kann ja die 10-Jahresfrist auch nicht zu laufen beginnen.
Und warte mal, und wenn es aber jetzt nicht um ein Grundstück geht, sondern ich schenke meinem Kind einen Geldbetrag, 300.000 Euro.
Dann machst du ja wahrscheinlich, was alle machen. Du beurkundest das vorher nicht, sondern erklärst vielleicht, ich möchte dir 300.000 Euro
und überweist ihm das einfach.
Genau, dann ist es mit der Überweisung vollzogen. Also man sagt, dann, wenn die Vertragsparteien das getan haben, was sie selbst tun müssen, um die Leistung zu erbringen.
Okay.
Ja? Eine 10-Jahresfrist. Dann schauen wir uns natürlich in dem Kontext auch immer an, wie ist es, ich habe ein Kind, das soll möglichst nichts bekommen von dieser Immobilie, die Immobilie soll raus aus dem Nachlass. Dann haben wir natürlich allerlei Themen, die wir schon an anderer Stelle bearbeitet haben, wie darf ich mir Nießbrauch vorbehalten oder ein Wohnungsrecht und wie wirkt sich das aus. Wenn ich aber einfach übertrage, mir keine Rechte vorbehalte, beginnt ja grundsätzlich die 10-Jahresfrist. Da beginnt die 10-Jahresfrist aber nicht mit dem Termin beim Notar, wo beide Parteien unterzeichnen, sondern erst mit der Eigentumsumschreibung,
die tatsächlich erfolgt ist. Also da ist das Grundbuchamt dann relevant.
Da kommt es auf den Eigentumswechsel an,
ganz
genau. Und der kann, und das ist auch ein wichtiger Hinweis, den ich, also es muss sowieso bestenfalls mit dem Notar immer die Motivation besprochen werden, aber auch für die Notare ist es dann wichtig, weil sie wissen, ich muss hier vielleicht auch besonderes Augenmerk auf die Abwicklung legen, um diese Frist in Gang zu setzen. Mhm. Weil für uns ist es sonst so, im Prinzip würde ich sagen, wenn wir den Antrag auf Eigentumswechsel gestellt haben, dann haben wir kein gesteigertes Interesse daran, üblicherweise nachzuvollziehen, wann es denn zum Eigentumswechsel kommt, weil das meistens für die Parteien relativ unbedeutend ist.
Mhm.
Also bei Kaufverträgen hängt dann noch irgendwie die Kündigung der Wohngebäudeversicherung dran. Aber rechtlich ist der Vertrag im Prinzip vollzogen, weil
man hat Schlüssel und man hat Geld und dann
genau,
ist es
Geld und Schlüssel sind ausgetauscht, ja. Das ist dann irgendwie noch so ein formaler Akt, aber hier ist es eben so, da hängt noch was dran, was ganz wesentlich ist für die Motivation, diesen Vertrag überhaupt zu schließen. Das
spannender
bedeutet
Punkt,
dann
ja.
In der Abwicklung tatsächlich da vielleicht auch nochmal besonders drauf zu schauen, und wenn man das Gefühl hat, auch als Mandant, oh, das dauert irgendwie lange, dann ist das vielleicht auch ein Punkt, wo man beim Notar nochmal nachhakt und der dann vielleicht nochmal auch beim Grundbuchamt nachhaken könnte.
Mhm.
Weil manchmal dauert die Eigentumsumschreibung, weil die auch von den Grundbuchämtern, meine ich, also ich habe nicht mit einem Grundbuch, also mit einem Mitarbeiter vom Grundbuchamt gesprochen, aber es gibt so Dinge wie Auflassungsvormerkungen, Grundschulden, die werden sehr schnell eingetragen, weil die eben immer erforderlich sind, um Voraussetzungen für die Abwicklung zu schaffen. Die Eigentumsumschreibung, glaube ich, die liegen. So, die werden dann irgendwann bearbeitet, aber nicht mit Priorität.
Mhm. Das heißt, wir sprechen über Monate vielleicht? Oder?
Ja, ja, doch, durchaus, ja.
Okay. Klaus Salzhellerfeld auch Jahre.
Klaus
Salzhellerfeld. Ja, das ist gut, okay.
Weil da nur einer im Grundbuchamt arbeitet.
Ich weiß
und wenn
es nicht genau. Aber da war
es
tatsächlich so, die Eltern haben der Tochter eine Immobilie geschenkt. Es gab so ein paar Unwägbarkeiten mit dem Grundbuch, Rechte, die noch nicht auffindbar waren und so weiter. Aber es dauert und dauert und dauert und wir kommen da nicht voran. Und das reißt keinen. Und das liegt jetzt, glaube ich, tatsächlich schon ein halbes Jahr oder so.
Ja, heftig. Man kann nicht viel machen, ne? Weil es ist eben dieses Amt.
Okay. Genau, dann kann man eben nur vielleicht ein bisschen, dann kann man vielleicht mal erinnern zwischendurch, mal nachfragen, mal anrufen und sagen, Mensch, das ist aber wichtig. Weil das ist was beim Grundbuchamt sicherlich auch keiner so richtig präsent hat. Ja, sondern
ja.
Da ist halt so ein Antrag auf Eigentumsumschreibung. Und jetzt kommt die dritte. Genau. Und da geht es darum, wir haben ja immer wieder Mandanten, die sagen, also ich möchte, dass meine Immobilie, das ist mein Familieneigentum, das soll weitergehen an die nächste Generation, die soll übertragen werden und ich möchte nicht, dass ich die veräußern muss, um irgendwie mein Pflegeheim davon zu bezahlen. Das ist jetzt ein bisschen verkürzt. Es ist aber eben so, wenn die Übertragung erfolgt ist, in den nächsten 10 Jahren gibt es, ist im BGB geregelt, ein Rückforderungsrecht bei Verarmung des Schenkers. Wenn ich hinterher meinen Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten kann, weil ich diese Schenkung gemacht habe, dann könnte ich die Immobilie zurückfordern. Das macht der Schenker natürlich nicht, aber diesen Anspruch kann der staatliche Leistungsträger dann geltend machen.
Der sagt, du könntest ja aber, also mach.
Genau, ja, und ja. Kann den auch, es kommt ein bisschen wieder drauf an, in welchem SGB wir uns befinden, das will ich auch nicht vertiefen, aber der kann dann geltend gemacht werden, dann kann übergeleitet werden, der kann geltend gemacht werden. Und die Frist beginnt erstaunlicherweise nicht mit Unterschrift des Vertrages.
Ja, das hatten wir schon, ja.
Die beginnt auch nicht mit Eigentumsumschreibung,
ja.
Sondern die beginnt mit Stellung des Antrages auf Eigentumsumschreibung.
Und das ist okay. Was ihr macht und das man weiß was, nicht, was wann ihr es macht, oder?
Genau, das ist besser als beim Pflichtteil tatsächlich. Ich würde sagen, Pflichtteil ist sozusagen Worst Case.
Also zeitlich dazwischen auf jeden Fall.
Und das andere ist eben zeitlich dazwischen, genau, ja.
Also es ist ja richtig gut konstruiert, muss man sagen.
Voll. Es hat definitiv auch eine konstante Linie und es ist total nachvollziehbar, warum es unterschiedliche Zeitpunkte gibt. Ne? Oder?
Ja, macht überhaupt gar keinen Sinn.
Nein, es macht wirklich auch keinen Sinn, aber es ist eben so und das ist manchmal ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten. Und auch für die Mandanten ist es natürlich wichtig, dass sie einmal wissen, okay, wann läuft denn jetzt eigentlich diese Frist?
Ja, aber also das ist jetzt gar nicht unser Thema, nur ich stolper kurz darüber, so diese Rückforderung. Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Ne? Das kennt man so als Kind, ne?
Es gibt ja zwei gesetzlich geregelte Rückforderungsrechte. Zwei, würde ich sagen. Das eine ist grober Undank. Ja, und das andere ist Verarmung des Schenkers.
Ja, krass.
Wie läuft denn das in der Praxis?
Entschuldigung. Ja, wenn ich's nicht mehr hab, ne,
wenn fragt jetzt, man sich. Also, ne, die Oma hat jetzt verschenkt an ihren Sohn, der, dann wird die Frau quasi verarmt, stellt einen Antrag auf Sozialleistungen.
Genau.
Dann fragt die Behörde, das habe ich bei Mandanten auch schon gesehen, sind irgendwelche Schenkungen erfolgt in den letzten 10 Jahren? Dann schreibst du da rein, ja, ich habe meinem Sohn meine Wohnung geschenkt. So, was passiert dann?
Dann wendet sich das Sozialamt an den Sohn. Ich weiß immer übrigens nicht, ob Sozialamt der richtige Begriff ist.
Das weiß ich auch nicht. Der Leistungsträger.
Staatlicher Leistungsträger.
Der staatliche Leistungsträger.
Also der staatliche Leistungsträger wendet sich dann an den Sohn
und
fragt, was haben Sie denn mit geschenkt bekommen? Was war das wert? Was ist das heute wert? Und dann gibt es meistens eine muntere Korrespondenz. Und in den Fällen, die ich bislang mitbegleitet habe, war es in der Regel so, dass dann tatsächlich einfach Zahlungen geleistet worden sind, weil ich die Rückübertragung durch Zahlung abwenden kann.
Mhm. Okay.
So, und es ist ja auch immer die Frage, das finde ich auch ganz spannend, was ist denn dann die Schenkung? Weil wenn ich mir Gegenleistung vorbehalte, dann habe ich ja eine Teilschenkung. Also ich habe eine gemischte Schenkung, weil die Gegenleistung ein bisschen wie ein Kaufpreis bewertet wird. Ganz verknappt und ganz verkürzt dargestellt.
Also mit Gegenleistung meinst du sowas wie zum Beispiel Wohnrecht oder so?
Genau, zum Beispiel. Und dann kommt es möglicherweise auch nur auf den Schenkungsteil an. Das heißt, wenn ich die Immobilie herausgeben würde und die veräußert würde, würde mir dann möglicherweise noch ein Teil vom Veräußerungserlös zustehen. Also das ist ein relativ komplexes Feld. Wichtig ist, denke ich, immer nur einmal zu verstehen, also in dem Moment, wo man hier sitzt, den Vertrag unterzeichnet hat, beginnt die 10-Jahres-Frist nicht. Das heißt, wer sich dann später überlegt, ich muss einen Antrag stellen auf Hilfe zum Lebensunterhalt oder was auch immer, Übernahme der Pflegekosten, dann muss ich halt den richtigen Zeitpunkt abwarten.
Mhm.
Im Zweifel.
Aber ist dann auch damit eine Einschränkung an den Beschenkten irgendwie verbunden? Weil wenn jetzt in diesem Beispiel der die Wohnung jetzt verkauft hätte und hat das Geld verprasst,
und dann ist er wahrscheinlich entreichert.
Ach so, dann ist er raus. So, quasi. Also, aber solange es noch vorhanden, also er ist schon frei letztlich damit.
Ja, also es kann, in der Tat, also derjenige kann schon auch die Immobilie verkaufen und wenn sie dann eben nicht mehr da ist, kann sie nicht herausgegeben werden. Ob dann Ansprüche bleiben, ist eine Einzelfallprüfung.
Ja, krass.
Es ist auch beratungstechnisch ein total blödes Thema, weil auch die unterschiedlichen Sozialgesetzbücher dann noch wieder unterschiedliche Formen haben. Kann ich überleiten, muss der andere geltend machen, führt das zur Leistungskürzung oder das ist relativ
kompliziert.
Genau, es ist ziemlich kompliziert. Aber wichtig ist einmal verstanden zu haben, also diese 10-Jahres-Frist, die gibt es. So, in dem Zeitpunkt kann es eben zu Rückforderungen kommen oder ich muss die durch Zahlung abwenden. Und sie beginnt eben nicht mit der Eigentumsumschreibung, sie beginnt auch nicht mit Unterzeichnung des Vertrages, sondern warum auch immer mit der Stellung des Antrags auf Eigentumsumschreibung.
Ja. Jetzt haben wir diese Startzeitpunkte quasi alle einmal irgendwie auseinandergeknüpft. Ich frage mich, wann ist die zu Ende? Also dann ist das so ein rollierender Zeitraum, doof gesagt?
Na, 10 Jahre später.
Aber es wird ja auch zusammengerechnet, oder? Was geschenkt wird in mehreren Packages.
Wir gehen zur Steuer zurück, oder?
Ja, lass uns zur Steuer zurückgehen.
Finde ich auch schöner.
Ja.
Also wir gehen zur Steuer zurück und da wird innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren zusammengerechnet, das ist richtig. Aber wenn ich jetzt heute 100.000 verschenke an meine Kinder und in 10 Jahren und 2 Wochen, nehmen wir mal noch 2 Wochen on top, so, sind diese 100.000 raus. Ja, wenn ich jetzt dann in 3 Wochen auch noch 100.000 verschenkt habe, sind die ich in 3 Wochen verschenkt habe, die sind noch drin. Mhm. Also es ist schon das Stichtagsprinzip. Und was davor ist, das ist sozusagen unbeachtlich.
Ja, verstanden. Also es ist schon, dann kann man sagen, könnte man sagen, ist so ein Art rollierender Zeitraum, der immer wieder sich
Ja, jetzt
so
weiß ich, was du meinst. Ja. Ja, genau, das ist so. Also 10 Jahre von heute an.
Mhm.
Oder wenn wir vom Tod schauen, 10 Jahre davor.
Mhm. Dann muss man halt quasi zurück betrachten.
Ja.
Und bei der Pflichtteilsthematik wird das genauso angeschaut, eigentlich wie für die Schenkungssteuer.
Ja, bei der Pflichtteilsthematik kannst du natürlich auch Dinge zusammenrechnen, aber du hast ja keinen Freibetrag. Bei der Pflichtteilsthematik ist der Punkt eher ein anderer und das ist der, dass wir eine Abschmelzung haben.
Ah.
Ja, das ist was viele auch übertragen auf Steuer. Mhm. Bei der Steuer gibt es die aber nicht. Wolltest du was sagen?
Ja, ich wollte nur dazu fragen, vom Pflichtteil. Da ist es, glaube ich, so, dass es für jeden Vermögensstand gesondert fangen die 10 Jahre an. Es wird nicht zusammengerechnet, oder?
Nein, das wird nicht zusammengerechnet.
Genau.
Also da macht es keinen Sinn, irgendwas zusammenzurechnen. Natürlich gibt es am Ende vielleicht eine Gesamtsumme, aber für jeden Schenkungsvorgang wird diese 10-Jahres-Frist und die damit einhergehende Abschmelzung innerhalb des Zeitraumes gesondert betrachtet. Also wenn ich heute etwas geschenkt bekomme, ich kriege heute 100.000 Euro, dann sind das in einem Jahr sind noch 90.000 Euro bei der Pflichtteilsergänzung zu berücksichtigen. Wenn ich jetzt zwischenzeitlich noch 200.000 bekomme, haben die für diese 100.000 überhaupt gar keine Bewandtnis, sondern da geht dann ab dem Zeitpunkt, in dem ich die 200.000 Euro geschenkt bekomme, dieser Zeitraum los. Das ist manchmal tatsächlich in der Praxis total aufwendig, wenn wir so Konstellationen haben, wo erwachsene Kinder irgendwie lebenslang weiter unterstützt werden aus irgendwelchen Gründen und die dann jeden Monat beispielsweise 5.000 Euro bekommen. Das ist dann also, was so diese Abschmelzungsfristen angeht, ein Albtraum, ne? Weil man muss dann wirklich für jede Zahlung schauen, wie lange, wie viele Jahre ist sie her und mit was ist sie noch einzuberechnen. Also das ist wirklich, aber es ist so.
Krass. Ja, aber man kann sagen, bei der Steuerthematik ist halt drin oder nicht drin.
Drin oder nicht drin.
Und bei der Pflichtteilsberechnung, da habe ich immer einen Vorteil, auch wenn ich das 10 Jahre nicht schaffe, ja, doof gesagt.
Genau.
Ich habe immer, weil es immer im Verhältnis sich dann auch immer wie weiter reduziert, habe ich immer eigentlich einen Vorteil.
Genau,
auch
wenn denn dann diese 10-Jahres-Frist läuft, ne, das immer als Einschränkung, wenn sie eben nicht läuft, hast du diesen Vorteil der Abschmelzung nicht, dann hast du vielleicht andere, aber das sprengt das Thema.
Ja, aber hast du das Gefühl, es ist jetzt gut erklärt?
Also ich würde es vielleicht noch einmal ganz kurz zusammenfassen wollen. Also wir haben insbesondere 3 relevante 10-Jahres-Fristen, wenn wir uns mit dem Thema Schenkung befassen. Alle sind völlig unabhängig vom 31.12., was aber niemand hindern sollte, vielleicht Vorhaben, die man sich für dieses Jahr gemacht hatte, noch in die Tat umzusetzen. Aber mit dem 31.12. haben die Fristen nichts zu tun. Also der Stichtag für den Beginn der Schenkungssteuer ist der Tag, an dem die Parteien alles dafür getan haben, diese Schenkung umzusetzen. Bei Immobilien typischerweise die Unterzeichnung des Übertragungsvertrages. Bei Pflichtteils optimierenden Schenkungen, nennen wir es mal so, kommt es bei Immobilien auf den Tag der Eigentumsumschreibung im Grundbuch an. Und wenn wir darüber reden, dass vielleicht eine Verarmung des Schenkers droht, also die Immobilie geschützt werden soll vor der Veräußerung zum Zwecke der Finanzierung etwaiger Pflegeheime, dann kommt es darauf an, wann der Antrag auf Eigentumsumschreibung gestellt worden ist. Also 3 unterschiedliche Zeitpunkte mit dem 31.12. haben alle nichts zu tun.
Ich finde, du hast das super erklärt.
Danke. Ja, auch so knapp. Also hatte fast noch mal den Charakter von der zweiten Folge.
Drei komplexe Dinge in fünf Sätzen. Also.
Ja,
ich erinnere an deine Eingangsfrage.
Ja, es hatte was von meiner Eingangsfrage.
Nee, überhaupt nicht.
Du hast es schön abgerundet. Viel mehr Gehalt drin als in deiner Eingangsfrage.
Das stimmt. Gehalt war wirklich wesentlich mehr drin. Gut. Dann wollen wir noch schätzen, Anteil der Haushalte mit selbstgenutzten Immobilien, der Prozentanteil an Haushalten mit selbstgenutzten Immobilien.
Hast du keine Schätzfrage zur Schenkung gefunden?
Nee, tatsächlich nicht. Also, weil ihr seid super streng mit mir, wenn ich nicht super belastbare Quellen habe, sondern dass dann nur irgendwie so Studien sind, die annehmen das und so, dann fliegt mir es ja um die Ohren. Also, deswegen kann ich nur aus dem Sozialbericht 2024 hier so eine super präzise Zahl ins Feld führen.
Anteil der Haushalte mit selbstgenutzten Immobilien.
Ja.
Also Eigentümer. Also,
genau, wie viele gibt es so? Also potenziell, die überhaupt hier so...
Die Eigentum haben und selbst drin wohnen.
Mhm. Ich habe nicht den Hauer.
Ich auch nicht, überhaupt nicht.
Also ich hätte spontan 30% gesagt, aber ich glaube, das ist zu wenig. Ich glaube, es sind deutlich mehr.
Ich hätte 50 gesagt, aber es kommt mir ein bisschen viel vor. In Deutschland wird ja tendenziell viel, viel, viel mehr vermietet als in anderen Ländern.
Aber du hast, finde ich, so in der Generation 70+, hast du, es gibt viel Eigentum. Oder aber, was natürlich auch sein kann, ist, dass nur die Eigentum oder der Anteil derer, die Eigentum haben, einfach in der Testamentserrichtung deutlich größer ist. Dass da mein Eindruck verzerrt ist.
Das könnte auch so, ich weiß, was du meinst. Aber die unsere Generation und die jetzt die Nachfolgenden, also die Jüngeren, für die ist es ja zurzeit erheblich schwieriger.
Ich sag 35%.
Ich sag 50.
45.
Was soll ich sagen, Mareike? Danke.
Aber ihr wart ja nah dran. Zwei Drittel von denen haben ihre Immobilie auch voll entschuldet.
Oh, krass.
Spannenderweise, ja.
Also, zwei Drittel von den 45%?
Ja.
Das ist aber, ich weiß nicht, wie die Studie das wissen möchte.
Siehst du, ja, jetzt kommt wieder diese...
Telefonische Befragung, Forsa-Umfrage.
Ja, wahrscheinlich.
Naja, es ist...
Und da erreichen die nämlich nur die Generation 70+ auf dem Festnetztelefon.
Genau, und die sagen, genau. Schulden haben wir nicht.
Nee, haben wir nicht.
Schulden, nein.
Und dann kommen da zwei Drittel bei raus, das macht Sinn.
Mhm. Hey, wobei, man könnte Banken fragen.
Die geben bestimmt die Infos raus.
Teilen das bestimmt mit.
Ja.
Egal, Britta hat gewonnen.
Ja, Wunschergebnis so, erreicht, alles gut.
Sehr gut.
Deckel drauf, tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und solltet ihr eine Frage haben, die ich doch nicht gestellt habe, schreibt mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal, tschüss und bleibt neugierig.